Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Demokratie macht Schule, heute mit Folge 2. Nachdem wir in der letzten Folge ja eine Einleitung gemacht haben zu dem ganzen Demokratieleitfaden in Baden-Württemberg, geht es heute um den Baustein 1, Identität und Pluralismus. Und hier spricht zu Ihnen Alexa Schegner mit meiner bezaubernden Kollegin.
Marina Weißband. Hallo zusammen. Wir möchten nochmal, bevor wir einsteigen, einen kleinen Hinweis darüber geben. Wir haben in der ersten Folge erläutert, wie dieser Leitfaden funktioniert. Der soll ein übergreifendes Konzept zur Stärkung der Demokratiebildung geben. Aber man muss natürlich auf die Heterogenität von Schulen, von Alter, von Prägungen und Motivationen achten. Der ist so aufgebaut, dass er sogenannt spiralkurrikular ist. Das heißt, spiralkurrikular. Das heißt, er gibt eigentlich wiederkehrende Bezugspunkte, die mehrfach durchlaufen werden. Man hackt also nicht das Thema Pluralismus ab und dann sagt man, das haben wir jetzt schon behandelt, sondern das soll in verschiedenen Altersstufen, in verschiedenen Fächern behandelt werden. Die Kompetenzen sind hier aus Schülerperspektive formuliert, die wir gleich vorstellen werden und sollen so ein bisschen sich ausrichten an den Bezugsdimensionen von Demokratie nach Himmelmann, also Demokratie als Lebensform, Demokratie als Gesellschaftsform und Demokratie als Herrschaftsform.
So ist es. Und jetzt fangen wir mal an, direkt mit dem Baustein 1, nämlich Identität und Pluralismus, wo wir heute mit anfangen wollen. Es geht hier tatsächlich direkt ums Eingemachte, würde ich sagen, weil es geht hier um wirklich ganz grundlegende Themen, ganz grundlegende Fragen des menschlichen Daseins. Wer bin ich eigentlich in dieser Welt? Was macht mich aus? Was sind meine Freiheiten? Was verbindet man mich mit anderen Menschen? Und wie verhalte ich mich gegenüber meinen Mitmenschen? Da gibt es drei Unterkategorien sozusagen in diesem Baustein. Das ist einmal mit Pluralismus umgehen, dann richtig streiten lernen, sehr wichtig, und Glauben und Toleranz. Genau, und die drei Punkte werden wir jetzt mal so ein bisschen durchgehen mit den verschiedenen Fragen und was uns dafür so einfällt, was uns dazu für Beispiele kommen. Das würden wir gerne heute mit Ihnen und euch teilen. Ich starte mal mit Pluralismus umgehen.
Ein großer Baustein.
kann man so sagen. Das ist, also, ich frage mich wirklich, das ist in meiner Schullaufbahn, also gleich mal vorab, kannst du dich daran erinnern, Marina, dass solche Fragen mal aufkamen? Also so Fragen wie, was macht mich aus, was gehört zu mir? Da soll es darum gehen, dass Schülerinnen und Schüler Aspekte der eigenen Identität erkennen und benennen können. Ich kann mich da nicht daran erinnern, dass das mal wirklich Thema war bei dir.
Bei uns gab es ja keinen Pluralismus an der Schule. Ich war in meiner Klasse lange Zeit die einzige Ausländerin. Aber ich habe inzwischen sehr gute Projekte kennengelernt, wo das ganz praktisch gemacht wird, nämlich speziell sich zu beschäftigen mit der Frage, wer bin ich eigentlich? Zum Beispiel kenne ich ein paar Künstler, die an Schulen arbeiten und die haben mit Jugendlichen eine Stadt aus Kartons gebaut. Das heißt, die hatten eine riesige Halle, lauter Kartons und die sollten gemeinsam eine Stadt bauen, ein Labyrinth bauen. Und dabei waren die einzelnen Häuser sozusagen Repräsentationen ihrer selbst. Das heißt, die haben diese Kartons gestaltet, bemalt, beklebt, angeordnet mit den Dingen, die für sie wichtig sind, die sie ausmachen und haben dabei einerseits sich selbst natürlich ganz aktiv auseinandergesetzt mit ihren Bedürfnissen, Traditionen, Erwartungen, ihren Werten, auch ihren äußerlichen Merkmalen. Andererseits haben sie eben ein gemeinsames Konstrukt aus alledem geschaffen.
Okay, interessant.
Das erscheint mir, dieser Baustein erscheint mir, wo es so geht um Zugehörigkeit und Identität, eher tatsächlich im künstlerischen Bereich wirklich, wirklich gut angesehen. Deshalb ich immer was dagegen habe, dass man immer sagt, MINT-Fächer fördern und das andere kann man vergessen, das ist jetzt nicht mehr relevant. Das stimmt natürlich überhaupt nicht.
Nee, und davon abgesehen zeigt dieser Baustein auch nochmal, wie interdisziplinär Demokratiebildung natürlich ist, ne? Weil das so viele grundlegende Themen berührt, ne? Irgendwie im ethischen, religiösen, politischen Bereich. Also letztendlich ist davon irgendwie alles berührt. Und was ich eben auch noch mal kurz sagen wollte zu dem, dass du direkt meintest, du warst die einzige Ausländerin, ne? Hier geht es natürlich darüber hinaus, einfach über die Nationalität, sondern eben auch so, ich mag das und du magst das. Das ist ja lustig, wir mögen ganz unterschiedliche Sachen irgendwie, Stärken, Gewohnheiten, äußerliche Merkmale und so. Das sind ja eben im Grunde alles Dinge, die ja wirklich auch schon im frühesten Alter eigentlich geprägt werden. Also ich denke mal, dass das in der Kita schon eine Rolle spielt.
Absolut. Und gleichzeitig, also gerade Jugendliche sind ja in der Phase der Selbstfindung, der Selbstausdefinierung und kriegen wenig Raum, meiner Meinung nach, wo sie sich diese Fragen stellen können oder wo sie auch ermutigt werden, sich diese Fragen explizit zu stellen.
Ja, und wo sie dann vielleicht auch einfach anhand von praktischen Erfahrungen, die sie gemacht haben, dann in der Schule vielleicht einen Raum für die Reflexion bekommen. Genau. Ja, dann darüber die gemachten Erfahrungen auch in den Austausch zu gehen und da irgendwie einen offenen und auch sicheren Raum zu haben. So, da gibt es natürlich so ein paar Beispiele, die so leuchtturmmäßig immer irgendwie rausfallen, wie da fällt mir jetzt dann spontan nochmal dieses Konzept von der ESBZ, der Evangelischen Schule Berlin Zentrum ein, die dieses Fach Verantwortung haben. Und dann gibt es noch Engagement, also das ist natürlich erstmal generell, ne, diese praktische Erfahrung von diesen theoretischen Konstrukten, die man dann später wieder in der Schule besprechen kann. Das finde ich super spannend. Und auf so einer Reise zum Beispiel, also das Konzept von dieser Herausforderung, dem Unterrichtsfach Herausforderung, ist, glaube ich, dass man irgendwie so auf Reisen geht oder dass man irgendwo hinfährt mit irgendwie einer bestimmten Menge Geld und dann da Erfahrungen macht, die dann wiederum in der Schule dann natürlich reflektiert und besprochen werden. Und da auf so einer Reise oder generell, wenn man so unterwegs ist, dann macht man ja auch nochmal so ganz andere Erfahrungen als junger Mensch. Ich habe das dann gemacht nach der Schule irgendwie, so mit Work and Travel, wo ich sagen würde, es war so eine Reise, die total identitätsstiftend war. Und wenn es das aber gegeben hätte in der Schule und dann auch noch eine Möglichkeit darüber zu sprechen, das wäre irgendwie richtig gut gewesen.
Absolut. Zumal, und da fließt so ein bisschen die zweite Leitfrage dieses Komplexes mit ein. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Die Schule ist ja auch ein Ort, wo ich nicht nur mich selbst kennenlerne, sondern speziell auch lerne, was mich zu einem Teil der Gemeinschaft macht, was so eine Gemeinschaft bildet, was ich mit anderen gemeinsam habe und was mich unterscheidet und wie wir mit verschiedenen Wünschen, Bedürfnissen und Werten umgehen.
Ja, das schließt da direkt an, auf jeden Fall. Und eigentlich auch die dritte Frage, wann fühle ich mich zugehörig? Also so generell dieses, okay, ja, ist wirklich so ein Dreiklang, ne? Wer bin ich, was bin ich, was ist die Außenwelt, was ist sie nicht, was ist gemeinsam, was trennt mich und die Außenwelt und wann fühle ich mich mit ihr verbunden und wann nicht. Ja, das sind so prägende Themen, die, glaube ich, auch einfach dann einen das Leben lang letztendlich begleiten, ob man da auch positive Erfahrungen gemacht hat, positive Zugehörigkeitserfahrungen, die eben identitätsstiftend sind.
Und es ist natürlich ein Thema, das in jeder Altersgruppe besprochen werden muss, denn wir fangen ja an, orientieren uns erstmal in der Familie, in der Freundesgruppe, dann in der Schulklasse. Und man kann, je älter die SchülerInnen werden, dann eben auch über regionale, nationale, transnationale Identitäten reden. Also bin ich Europäer und was bedeutet das eigentlich, außer dass ich diesen Hoodie anhabe?
Oder bin ich Weltbürgerin?
Ja, genau. Was heißt das? Was verbindet mich eigentlich mit allen Menschen auf der Welt und was unterscheidet mich vielleicht?
Absolut. Ja, am Ende steht ja auch noch Staatsbürgerschaftsrecht. Da sind wir dann tatsächlich auch schon wieder, also das geht dann auch über in die nächste Frage, was gehört zu meiner Freiheit? Das sind natürlich dann auch wieder rechtsstaatliche Fragen, die da gleich eine Rolle spielen. Das wird in der nächsten Folge, in der Folge 3, noch ausführlicher behandelt oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark. Darum geht es nämlich hauptsächlich dabei. So, was sind eigentlich, also was ist meine Selbstbestimmung, ne, was kann ich irgendwie für mich entscheiden und wo hat das irgendwie seine Grenzen? Das ist, würde ich mal sagen, auch gesamtgesellschaftlich gesehen eine Frage, die auch noch nicht abschließend diskutiert ist oder die auch immer wieder an vielen Fragen sozusagen, ne? Ich sage nur Stichwort Tempolimit, das ist ja eine zeitlose Frage.
In Deutschland. Alle anderen Länder auf der Welt haben sie für sich geklärt.
Wir sagen das jetzt auch ganz wertneutral, aber es ist auf jeden Fall eine Frage. Also das finde ich deswegen ein spannendes Thema in dem Fall, weil man das daran ganz gut diskutieren kann. Was ist sozusagen meine individuelle Wahlfreiheit und wo hört die sozusagen auf an der Stelle? Und das kann man mal so deutlich sagen, da gibt es im Moment keine Einigung drüber in Deutschland. Ja, spannendes Thema, das eben vielleicht auch mal in der Schule zu diskutieren. was da so Pro- und Kontra-Argumente sind und wo die eigene Freiheit und die Freiheit der Allgemeinheit sozusagen oder die Rechte der Allgemeinheit da miteinander kollidieren.
Absolut.
Weiter geht's dann auch gleich, wenn das natürlich ein bisschen stärker noch wird mit der, sag ich mal, der Abgrenzung zum Außen und zu den Rechten der anderen, Ausgrenzung und Diskriminierung. Und das ist so, da haben wir gerade eben schon drüber geredet, eigentlich hier so ein bisschen fast zu klein, weil das so als eine der Leitfragen aufgeführt wird und das ist halt ein super wichtiges und super riesiges Thema, ne? Vorurteile und Klischees, Rollenbilder, Stigmata und Zuschreibung, Fremdzuschreibung. Ich meine, das wirst du wahrscheinlich in deiner Erfahrung als Jugendliche oder als einzige Ausländerin in der Schule, nehme ich an, kennen, oder?
Ja, klar, das kenne ich. Und ich mag deswegen auch sehr, was dieser Leitfaden tut. Nämlich, er legt hier nicht nahe beizubringen, dass Diskriminierung und Ausgrenzung falsch ist, sondern die zugehörige Kompetenz zu dieser Leitfrage ist, die Schülerinnen und Schüler können Ursachen und Motive für Ausgrenzung und Abwertung erkennen und Diskriminierungsprozesse beschreiben. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn einfach nur zu sagen, etwas ist falsch, trägt überhaupt nicht der Tatsache Rechnung, dass es schon Gründe gibt, warum das so verbreitet ist. Und ein Missverständnis, mit dem ich immer wieder ringen muss, ist das große Missverständnis rund um Antisemitismus. Wenn man immer, also die Leute, die nicht antisemitisch sind, verstehen überhaupt nicht, wie man antisemitisch sein kann, wie man Juden hassen kann. Sie sehen ja genauso aus wie wir, sagen sie dann. Und wo dieses Verständnis aber fehlt, wo das herkommt, da kann man erstens überhaupt nicht dagegen kämpfen und zweitens ist man eben überhaupt nicht in der Lage, tatsächlich Ausgrenzung und Diskriminierung zu verhindern. Bei Antisemitismus ist es ja zum Beispiel so, dass Leute nicht Juden hassen, weil sie zufällig nicht wissen, dass Juden gute Menschen sind. Ja? Leute wollen das nicht wissen. Also der Mechanismus dahinter ist ein ganz, ganz anderer. Der hat wenig mit Ignoranz zu tun und ganz viel mit einem emotionalen Bedürfnis, einen verschworenen Gegner zu haben. Und in dem Moment, wo ich mit Schülerinnen und Schülern diese Sachen bespreche, also nicht einfach nur Vorurteile sind böse, sondern alle haben Vorurteile. Welche Vorurteile habe ich? Welche Funktion erfüllen sie für mich? Vorurteile haben ja auch eine wichtige Funktion. Die sind ja auch notwendig. Du siehst zum Beispiel ein Möbelstück an und kannst sagen, das ist ein Stuhl. Auch wenn der Stuhl eine Form und eine Farbe hat, die du noch nie gesehen hast. Du hast eine Kategorie für Stuhl, die wendest du an, spart dir unglaublich viel Rechenleistung im Alltag. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um, wenn wir anfangen, solche Kategorien auf Menschen zu beziehen? Und die haben wir. Also hier predigt der Leitfaden nicht einfach nur, das ist falsch und doof, sondern ich finde es schön, sich damit auseinanderzusetzen, welche Funktion hat denn das? Eine Übung, die ich ganz gerne mache dazu, ist, stellt euch mal den typischen Juden vor, so den Klischee-Juden, so richtig, ne? Jetzt stellt euch mal so den Klischee-Schwarzen vor, so den schwarzen Menschen, was stellt ihr euch da vor? Und festzustellen, das sind zwei völlig verschiedene Bilder. Und warum sind diese Bilder so verschieden? Und was beinhalten sie? Auch wenn man selbst gar keine Wertung vornimmt, wir haben trotzdem alle bestimmte Bilder im Kopf, weil wir in einer rassistischen, sexistischen Gesellschaft sozialisiert sind. Und ich finde es sehr gut, auch wenn das ein sehr, sehr kurzes Kapitelchen hier ist, zumindest anzuregen, das verstehen zu wollen.
Was mir da so ein bisschen fehlt, also ich stimme total mit dir überein, dass es sehr gut ist zu fragen, ne? Also was sind Ursachen und Motive, anstatt das einfach zu bewerten. Erstmal definitiv und vor allem zu fragen, wie geht man damit um? Und das ist so ein bisschen, was mir hier eigentlich fehlt, weil es kommt jetzt zwar als nächstes, wie soll ich mich verhalten? Da geht es aber eher so um das Thema Zivilcourage. Mhm. Also das heißt, ne, eher so im Sinne von, wenn Diskriminierung passiert oder man kriegt es mit, dass andere diskriminiert werden oder vielleicht auch Gewalt angewendet wird oder so, verbal oder körperlich, dann was mache ich dann? Ne? Und setze ich mich ein und so? Das ist super wichtig, also super wichtig. Zivilcourage, ganz, ganz riesiges Thema, wo ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann, es so oft passiert es nicht. So oft gibt es diesen, wie du ihn auch häufiger bei uns in unserem Projekt immer titulierst, den Bystander-Effekt, ja, dass man einfach, also dass Menschen, wenn sie kollektiv nichts machen, so, dann mache ich auch nichts und wenn sie kollektiv was machen, dann mache ich was. so ungefähr. Und das gibt es. Wahnsinnig wichtiges Thema. Aber ich würde mir hier noch ein bisschen was anderes wünschen, nämlich auch die Reflexion der eigenen Gefühle oder der eigenen Motive. So, wie kann ich denn damit umgehen, dass ich diese Klischees und Vorurteile habe? Oder vor allem auch diese starken Emotionen, die dann vielleicht damit zusammenhängen. Wie kann ich mit ganz, ganz starken und wirklich überbordenden Emotionen umgehen, anders als sie zu unterdrücken, was ja ein bisschen so das Gängige ist eher, ne? So dieses eben dann doch bewerten, ah, das ist jetzt irgendwie schlecht und eigentlich sollte ich das nicht haben. Ja, es ist nicht gut und was mache ich jetzt?
Ja, genau.
Ja, das ist so tatsächlich, glaube ich, generell der Umgang mit Emotionen, was tatsächlich in meiner zumindest Schullaufbahn und das, was ich jetzt so mitkriege, im Gängigen häufig überhaupt nicht besprechbar ist.
Das ist richtig. Überhaupt der ganze Bereich von Psychoedukation, ne, der mir als Psychologin natürlich sehr am Herzen liegt, kommt nicht so richtig vor. Aber wir haben hier etwas, das so ein bisschen in die Richtung geht, nämlich einen zweiten Themenkomplex, der sich zumindest um Streit und Konflikte dreht. Und da sind wir natürlich schon so ein bisschen in der Arbeit, so wenn wir jetzt starke Emotionen gegeneinander haben, was machen wir denn? Und wie können wir gleichzeitig als pluralistische Gesellschaft richtig streiten, ohne uns zu hassen, ohne die Gesellschaft zu spalten, wie man immer so schön sagt? Hochaktuelles Thema. Und hier gibt es drei Leitfragen, an denen sich der Leitfaden entlanghangelt. Der erste ist, warum kommt es überhaupt zu Konflikten? Also wie entsteht Streit? Da können wir auch wieder, ne? Es ist ein Muster, das es hier gibt. Man fängt immer im Kleinen an. Man guckt immer zuerst in die Familie und Freundesgruppe und Schulklassen und geht dann Richtung Gesellschaft und Politik. Gleichzeitig beleuchtet der dann auch, ne, was verschärft und entschärft Konflikte. Das heißt, dass die SchülerInnen lernen sollen zu beurteilen, wie sich unterschiedliche Handlungsoptionen und Kommunikationsformen auf Konfliktverläufe auswirken. Etwas, das ich da in der Praxis wirklich total fantastisch finde, sind die Streitschlichter-Ausbildungen, die es an vielen Schulen gibt. So auch an meiner. Ich habe eine Urkunde. Ich bin ausgebildete Streitschlichterin.
Ich auch.
Du bist auch Streitschlichterin.
Ja, klar.
Das kann kein Zufall sein.
Nee, kannst nicht, oder?
Nee, ich glaube, das ist so ein politisierendes Moment, ne? Wenn man irgendwie lernt zu gucken, wie funktionieren Konflikte und wie versachlichen wir sie, wie deeskalieren wir sie. Und das ist ja, was wir gelernt haben darin.
Ja, das ist irgendwie letztendlich, also das fand ich immer so am beeindruckendsten, dann zu sehen, dass es egal, wie sehr man sich streitet und wie weit man voneinander weg ist, inhaltlich, man hat einfach immer ein paar Dinge, auf die man sich irgendwie einigen kann. Und ne, weil man einfach ein Mensch ist und alle haben so ähnliche Grundbedingungen dafür, was sie irgendwie brauchen, um existieren zu können miteinander. Und wenn man das schafft, als dann Außenstehender, als schlichtender Mensch, die Person darauf sozusagen zu fokussieren, mehr als auf das Trennende oder natürlich, ne, Kompromisse zu schließen oder so, dann kann da irgendwie in Situationen, von denen man nie gedacht hätte, dass die irgendwie jeweils wieder zusammenfinden können, plötzlich dann doch irgendwie eine Ruhe einkehren. Also zumindest eine Ruhe irgendwie erstmal. Das muss ja nicht, ne, die müssen ja nicht Freunde sein, die Menschen alle miteinander. Das ist utopisch, dass wir alle tolerant und harmonisch miteinander leben. So ist die Welt, die polare Welt, in der wir leben, ja auch gar nicht aufgebaut.
Steht ja auch so ein bisschen gegen Pluralismus, ne? Also
absolut.
Man könnte jetzt argumentieren, wenn Leute verschieden sind, haben sie verschiedene Bedürfnisse und das führt natürlich zu Konflikten. Soll es ja auch. Wir wollen ja richtig streiten lernen und nicht lernen, nie zu streiten.
Absolut. Und da auch eine Kultur für zu schaffen, da würde ich schon auch sagen, also witzigerweise im Ausland werden Deutsche immer so als sehr direkt angesehen. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Das ist immer sehr heiß. Ihr seid irgendwie so sehr, sehr direkt. Und gleichzeitig habe ich aber immer so den Eindruck eigentlich, dass das noch viel stärker sein könnte. Also dass wirklich, dass es eine Streitkultur gibt und man das wirklich lernt und auch übt. Ja, also es gibt ja Lehrkräfte in unserem erweiterten Kreis, die zum Beispiel so politisch korrekte Beleidigungen mit ihren Schülerinnen üben. Und das finde ich so wahnsinnig cool und spannend, weil, ne, natürlich erstmal da wird bestimmt einiges wird hoch hergehen in dieser Übung, aber erstmal dafür auch wieder den Raum zu schaffen und zu sagen, ja, streiten ist okay, es gibt gewisse Grenzen, ja, Dinge, die man nicht verletzen darf, irgendwie beim anderen. Aber in diesen Grenzen kann man irgendwie auch ordentlich sich auseinandersetzen. Und da lernt man wahnsinnig viel auch dabei.
Das stimmt, das hat meine Tochter neulich auch in der Kita gemacht. Die haben Wörter, Schimpfwörter gesammelt, die sie kennen, und sind die durchgegangen und welche Schimpfwörter wie wirken und welche okay sind und welche nicht. Also zum Beispiel Kaka darf sie, wenn sie sich sehr ärgert, sagen.
Kaka darf sie sagen.
Ja, das darf sie sagen. Also ich finde das auch gut, ne, dass man nicht so auch Ventile, also ich meine, Schimpfwörter sind natürlich, funktionieren nur dann, wenn sie verboten sind, offensichtlich, weil sonst wird da keine Grenze überschritten. Aber prinzipiell finde ich sehr, sehr gut, dass man guckt irgendwie, wie kann ich meine Emotionen rauslassen, ohne zum Beispiel einen Rassismus zu wiederholen, ne, und zu zementieren mit meiner Sprache. Ist schon ganz gut. Weiß Gott, ich habe viel Anlass, Schimpfwörter zu benutzen und darauf zu achten, welche man dann benutzt, ist auch sinnvoll.
Ja, oder vielleicht auch nicht unbedingt die eigenen Emotionen rauszulassen, sondern das sind vielleicht auch nochmal verschiedene Ebenen, ne? Wenn jemand irgendwie was möchte, was ich nicht möchte.
Oder auch einfach die Stärke der eigenen Emotion kommunizieren. Diese Funktion erfüllen Schimpfwörter ja auch.
Das stimmt.
Zu sagen, irgendwas ist mir sehr, sehr wichtig und geht mir sehr, sehr nah, dann fange ich an zu fluchen. Und natürlich ist hier aber auch die dritte Leitfrage wiederum, wie kann man Konflikte dann eigentlich lösen? Und das ist genau streitschlichte Ausbildung, Kompromisse entwickeln, Regeln finden. Da werden wir vielleicht noch ein bisschen mehr im Beteiligungs- und Interessenskapitel drüber sprechen, wie man es eigentlich schafft, Regeln so zu finden, dass sie konfliktarm sind. Ne? Und dann geht es Richtung Friedensbildung.
Ja, ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, ob Friedensbildung vielleicht so ein bisschen irreführendes Wort ist. Vielleicht ist es, ich würde mir wünschen, dass es vielleicht eher sowas bedeutet wie so Konfliktfähigkeit.
Ja, wobei es ja auch durchaus diesen internationalen globalistischen Anspruch hat. Also Frieden als Aufgabe zivilgesellschaftlicher Initiativen.
Nee, es ist natürlich auch ein historisch gewachsenes Konstrukt. Ne? Da aus dem Kontext ist das natürlich total verständlich. Aber ich frage mich manchmal, ob das nicht wahnsinnig irgendwie entspannen würde, so dieses nicht immer so, Frieden ist sozusagen, eigentlich ist alles nur gut, wenn Frieden herrscht.
Ja. Weißt du, deswegen finde ich auch ganz toll, dass die Leitfrage 2 anregt, erstens über ethische Aspekte von Gewaltverzicht und Gewaltanwendung zu sprechen, was ich wahnsinnig wichtig finde, weil das ist so das größte ethische Dilemma. Man sagt immer, Gewalt ist schlecht, aber es gibt eben die Situationen, in denen Gewalt explizit gut ist, in denen es sogar schlecht wäre, nicht Gewalt anzuwenden, je nachdem, welche Ziele man sich setzt. Zum Beispiel, wenn ich jemanden beschütze. Und was ich auch interessant finde, ist die Rolle von, das steht hier so in Klammern, sozialen Medien und MeinungsführerInnen für sozusagen Konfliktverschärfung oder Entschärfung.
Stimmt. Da könnte man jetzt auch noch mal ewig drüber sprechen. Super wichtig.
Ja. Da würde ich gerne mal eine Unterrichtseinheit zu sehen.
Das recherchieren wir mal. Und wenn wir was finden, dann
tun wir es in die Shownotes.
Genau. Nee, lass uns das echt mit auf die Liste nehmen. Das fände ich spannend. Und wenn uns Hörerinnen hören, die dazu was können, erkennen, dann meldet euch auch gerne.
Genau, uns erreicht ihr unter info@aula.de.
Genau, dann kommen wir doch, last but not least, zum wirklich auch super großen Thema Glauben und Toleranz verbinden. Ne? Thema Religion. Wie zeigt sich Religion im Alltag? Und da ist so die erste Frage, und ich musste halt schon gleich natürlich wieder an meine eigene Erfahrung erstmal denken, die kommt dann doch immer wieder auf, jetzt hier in der Beschäftigung mit dem Leitfaden, weil ich mich so gefragt habe, so wow, wie kommt es, dass sie das wirklich so direkt in diesen Kontext gesetzt haben von Demokratiebildung, weil bei mir war das tatsächlich immer nur im Religionsunterricht Thema.
Ja.
Also wir haben nur im Religionsunterricht auch über verschiedene Religionen gesprochen, ne? Und das ist jetzt hier die zweite Leitfrage, was verbindet Religion, was sind Gemeinsamkeiten, was sind Unterschiede, was sind gemeinsame Überzeugungen, Werte und Normen und Narrative, und das ist natürlich auch ein super wichtiges, super aktuelles Thema zu schauen, also gerade auch bei den ganzen religiös motivierten Konflikten, die wir haben in der Welt. Was sind denn vielleicht eigentlich die immer noch verbindenden Themen, die Menschen irgendwie haben? Also im Grunde hat auch das wieder so eine Mediationskomponente mit drin. Aber natürlich auch erstmal im ersten Schritt zu schauen, was gibt es überhaupt für Religionen, was haben die für Aufgaben, wie sind da die verschiedenen Ausprägungen und so. Das ist was ich tatsächlich aus politischer Sicht in meiner Schullaufbahn nie so beleuchtet gesehen habe. Und das finde ich total spannend.
Wobei es natürlich, also ich gebe dir recht, es ist ein bisschen spannend hier, Glauben und Toleranz, also dass man das so in einem Wurf nennt. Mhm. Es gibt ja kein eigenes Segment zu Sexualität zum Beispiel oder Hautfarbe oder sonst was. Religion wird hier so hervorgehoben und ich glaube, das hängt natürlich zusammen mit den Problemen des Miteinander, die auf Antisemitismus und auf antimuslimischem Rassismus fußen in Deutschland. Ne? Vor allem antimuslimischer Rassismus, der sich doch immer wieder zeigt. Und ich glaube, deswegen ist Religion hier so herausgepickt, wobei ich mich aber frage, ob das dann wirklich Religion ist, von der die Rede ist. Denn zum Beispiel Antisemitismus ist ja nicht religiös bedingt heutzutage und es ist auch nicht mehr seit der Frühmoderne. Ist es dann eigentlich die Religion oder ist es tatsächlich Politik, also sowohl von RassistInnen als auch von IslamistInnen, ist es da nicht, also geht es da wirklich um Glauben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass das ein bisschen überholt ist, was hier steht, wobei man natürlich mehr das in der Praxis noch sehen müsste, ne? Wie diese Dinge angewendet werden. Also das ist ein bisschen die Frage und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es noch nicht so ganz auf den Punkt kommt.
Zumal, was ist die Grenze von Religion? Also ich finde hier richtig, richtig gut zu gucken, was gehört denn alles zu Toleranz und Respekt, dass wir so etwas haben wie Trennung von Staat und Kirche, das Rechtsmonopol des Staates, Spannungsfelder, Transfer eigener Toleranzerwartungen. Aber betrifft das wirklich nur Religionen, diese Frage? Weil letzten Endes haben wir viel, was die Rolle von Religion spielt. Zum Beispiel Fan eines Fußballvereins sein oder gegen Impfungen sein, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall andere Überzeugungen, die Leute so mit sich tragen, die tiefe Überzeugungen sind und die mit dem gesellschaftlichen Leben schon mal kollidieren können.
Dogmen,
ja. Also welche Dogmen ich eigentlich habe, es ist ja auch letzten Endes eine Lebenseinstellung. Ne? Welche Menschenbilder habe ich? Das alles prägt natürlich Religion sehr stark, aber diese Dinge werden auch von anderen Dingen geprägt.
Absolut. Nee, also das stimmt. So eine kritische Auseinandersetzung mit dem, was Religion eigentlich ist und Glaube eigentlich ist. Also kritisch im Sinne von, meine ich jetzt wirklich, unterscheiden.
Ja, genau.
Unterscheiden, was die verschiedenen Aspekte eigentlich sind und wo sie in unserem Alltag eine Rolle spielen. Was ich auch zum Beispiel super interessant finde, ist zu sehen, dass jetzt gerade, sag ich mal, jetzt in Deutschland, wo dann immer doch noch der christliche Glaube zumindest offiziell eigentlich sozusagen vorherrscht, inoffiziell, aber natürlich eigentlich jeder, mit dem du sprichst, sagst, nee, also ich habe mit dem Christentum eigentlich gar nichts zu tun, das hat auch keinen Einfluss auf mein Leben. Und man dann aber zum Beispiel mal anschaut, wo christlich geführte oder Organisationen, die irgendwie einen christlichen Bezug haben, eigentlich eine Rolle spielen in unserem Alltag. Ja, was für einen riesen Anteil an zivilgesellschaftlichen Organisationen das eigentlich ausmacht, ne, mit denen wir irgendwie zusammenhängen oder zu tun haben und so. Also, oder was, wie auch dann trotzdem noch unsere Überzeugungen davon, von vielen Dingen irgendwie geprägt sind. Also, ich habe ja manchmal das Gefühl, dass man das ein bisschen besser reflektieren könnte, so.
Absolut. Und zwar nicht nur unsere Überzeugungen, sondern ich glaube auch den Menschen, die sagen, ach, das Christentum beeinflusst meinen Alltag eigentlich gar nicht, glaube ich kein Wort. Also als Mutter einer nicht-christlichen Tochter, die Weihnachtszeit irgendwie zu bestreiten, ist hart. Ja, also die Frage immer, was macht man mit, was nicht. Es ist ja in Deutschland alles auf das Christentum ausgerichtet, was man erst merkt, wenn man eigentlich nicht aus dieser Kultur kommt. Und das ist etwas, das, glaube ich, gerade muslimische Kinder, Kinder anderen Glaubens, sehr stark auch noch mal im Unterricht thematisieren können, ist eigentlich, wo ihnen überall das Christentum begegnet und was das mit ihnen macht, dass es ja eine Gesellschaft ist, die einerseits behauptet, wir haben Trennung von Staat und Kirche und das, die meisten Leute sagen, das hat eigentlich gar nichts mit meinem Alltag zu tun und wollen das oft auch nicht, aber es fließt natürlich trotzdem rein. Ein sehr positives Beispiel finde ich, wir haben in der Kita ein jüdisches Mädchen, das ist meine Tochter, und ein muslimisches Mädchen. Und die beiden stellen im Prinzip immer ihre Feste vor. Also ich war jetzt schon ein paar Mal an der Kita und habe meiner Tochter dabei geholfen, wobei sie das federführend gemacht hat. Sie möchte den anderen erzählen, wie sie Chanukka feiert oder wie sie Purim feiert. Und dann zeigt sie denen das und erzählt. Und die Kinder lernen einfach sofort, oh, verschiedene Menschen leben verschieden. Und das ist cool und macht Spaß. Und es ist eben auch gleichzeitig dieses verbindende Element.
Cool. Ja, das dachte ich auch gleich, dass das eigentlich super wäre, da anzufangen, einfach zu gucken, was gibt es hier bei uns in der Gruppe, irgendwie in der Kita oder Schule für verschiedene Religionen und wer kann und mag darüber ein bisschen was erzählen. So, das ist irgendwie, wäre toll, wenn das irgendwie so praktiziert würde und das ist ein cooles Beispiel. Definitiv, da gibt es dann wahrscheinlich eine begrenzte Anzahl an unterschiedlichen Religionen, aber wer weiß, also.
Ja, und plus innerhalb einer Religion gibt es ja auch noch super viele unterschiedliche Einstellungen, wie zum Beispiel, was gibt dir Glaube? Also was ziehst du daraus? Das kann ja auch eine wahnsinnig bereichernde Sache sein. Und wenn SchülerInnen das teilen können und sich gegenseitig inspirieren können, zu sagen, hey, mein Glaube erinnert mich immer daran, irgendwie, dass ich ein guter Mensch sein möchte. Oder mir gibt Glaube Trost. Das ist ja auch schön und das ist auch etwas, das ich finde, das reflektiert werden darf, ohne dann direkt als religiöse Indoktrination zu gelten.
Klar, also im Gegenteil. Ich glaube sogar, wenn die Dinge so unter den Teppich gekehrt werden, dann führt das nur noch eher dazu, dass man irgendwie ein sehr komisches Verhältnis zu den Dingen entwickelt und eben, wie wir gerade ein bisschen festgestellt haben, das Gefühl hat, man hat eigentlich gar nichts damit zu tun, mit dieser Religion und eigentlich hat man total viel damit zu tun.
Ja. Und eigentlich haben wir ständig damit zu tun.
Genau, also, und das beeinflusst vielleicht auch irgendwie unbewusst dann doch auch viele Verhaltensmuster, von denen man gar nicht weiß, dass sie da sind. So, ne? Also das, deswegen, also es ist immer, wir sind hier generell dafür, also sage ich jetzt einfach mal im Plural, aber auch in unserer praktischen Arbeit dafür, Dinge transparent und besprechbar zu machen. Da gibt es eigentlich keine Grenzen, weil nur dann, wenn du sie irgendwie besprechen kannst, dann kannst du sie auch irgendwie lösen oder damit umgehen. Und wenn du sie irgendwie verdrängst, dann werden sie eigentlich erst richtig groß.
Richtig, richtig gut fand ich dazu. Wir beide haben mal an einer Schule gearbeitet, die sehr, sehr, sehr viele muslimische SchülerInnen hatte und die auch gläubig waren. Und eine Idee, die dort besprochen worden war, war die Einrichtung eines Gebetsraums.
Und ja, interkonfessionell, ne?
Ja, also das war tatsächlich, also zuerst war es als muslimischer Gebetsraum angedacht und dann hat jemand einen Verbesserungsvorschlag gemacht und hat gesagt, ja, Gebetsraum, aber nur, wenn er interkonfessionell ist. Und dann hat noch jemand gesagt, ja, aber wenn ich gar nichts glaube, möchte ich trotzdem den Raum auch zur Meditation oder einfach nur zur Ruhe nutzen dürfen. Und ich fand das eine fantastische Auseinandersetzung über einerseits den Unterschied in Glauben, über Toleranz und aber auch über Dinge, die man gemeinsam hat zwischen MuslimInnen, ChristInnen und AtheistInnen, die aber trotzdem alle dieses Bedürfnis danach haben, sich mal während des Schultags zurückzuziehen, in sich zu gehen und etwas zu tun, das ihnen wichtig ist.
Ich würde vielleicht auch dafür plädieren, also auch super, finde ich super Beispiel, vielleicht kann man das irgendwie mal überlegen, ob man das nicht irgendwie eher auch Spiritualität nennt und nicht Religion. Ich meine, das ist irgendwie, glaube ich, auch komisch behaftet, das Wort, aber dass es wirklich auch eher darum geht, ja, so sich irgendwie mal anders, also abseits von seinem Alltag und diesen ganzen materiellen Themen, mit denen man sich sonst so auseinandersetzt, mal auseinanderzusetzen und zu beschäftigen mit seiner Umwelt.
Ja.
So, also ein bisschen übergreifender von diesen einengenden Konzepten, in denen wir sozusagen Religion normalerweise denken.
Me-Time.
Ja, so ich und die Welt.
Ich und die Welt. Zeit.
Naja. Genau, da können wir jetzt auch noch ewig drüber philosophieren. Spannendes Thema.
Sollten wir aber nicht, weil wir wollen ja in einer für die Hörerinnen angenehmen Länge bleiben.
So ist es.
Wir haben heute gesehen, glaube ich, dass viele dieser Fragen eben nicht nur Demokratiebildung sind, sondern sie sind ganz grundlegend Persönlichkeitsbildung. Sie helfen, sich in der Gesellschaft zu verorten. Und deswegen können diese Fragen auch nicht so als Add-on für den Unterricht sein, wenn die Matheprüfung geschrieben ist und niemand krank ist und wenn man kurz vor den Ferien dann noch Zeit hat, dann kann man diese Fragen behandeln, sondern ich glaube, sie sind ein so fundamentaler Baustein menschlicher Entwicklung, dass man sich, glaube ich, in der Schule ermutigt fühlen sollte und politisch die Ressourcen den Schulen zur Verfügung stellen sollte, damit diese Dinge auch besprochen werden können, weil während SchülerInnen lernen, wachsen sie ja auch noch heran.
Schön gesagt.
Damit verabschieden wir uns.
Genau, nächstes Mal geht es um das Thema Rechte und Gesetz, Recht und Gesetz.
Recht und Gesetz, Staatskunde und welche Freiheiten und welche Grenzen haben wir und wie kommen wir dazu? Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen.
Einen schönen Tag.